Wir hören auf Gottes Wort, das der Predigt zugrunde liegt, aus 1. Samuel 22, die Verse 1 bis 5. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe, ins Land der Moabiter, und sprach zum König von Moab: Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleib nicht auf der Bergfeste, sondern gehe hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jahrheret. Zum Gebet und im anschließenden Lied bitte ich Sie, sofern möglich, aufzustehen. Vater, wir danken dir, dass du der Zeitenverbinder bist und dass wir uns an diesem Morgen im neuen Jahr als erstes unter deinem Wort versammeln dürfen. Danken wir dir für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen, dass wir die Gelegenheit haben, das Jahr mit deinem Wort zu beginnen. Und wir danken dir für alle, die noch zu unserer Gemeinschaft hier dazugehören. Die Kinder bitten dich für die Mitarbeiter, dass auch sie den Kindern dein Wort, deine Liebe nahe bringen können. Wir bitten dich für alle, die nicht kommen können, die zu Hause sind, die im Livestream sitzen, aber auch die, die auf dein Wort hören, die jetzt einfach nicht dabei sein können, bitten dich, dass du auch sie segnest und auch sie mit deinem Wort erreichst. Und Herr, wir bitten dich mit dem Blick auf unsere weltweite Gemeinde. Wir bitten dich, dass du auch ihnen, die verfolgt werden, die sich nicht in dieser Freiheit versammeln dürfen, die sich verstecken müssen, wir bitten dich, dass du auch ihnen heute nahe bist und ihnen zeigst, dass du der Herr der Zeit und der Herr der Welt bist. Herr, wir bitten dich für die Regierung in unserem Land. Wir bitten dich, dass du ihnen Berater an die Seite stellst, die ihnen auch in diesem Jahr dein Wort nahe bringen, dass dein Wort Einfluss auf die Regierung unseres Landes hat. Und wir bitten dich jetzt für diesen Gottesdienst. Wir bitten dich für unseren Bruder Andreas Schäfer, dass du ihm dein Wort in den Mund legst, dass du uns offene Ohren und ein offenes Herz schenkst, um dein Wort aufzunehmen, um dir zu begegnen und uns ja in diesem Jahr wieder ganz neu von dir und deinem Wort verändern zu lassen. Amen.
Wollen wir tatsächlich mit solch einem Thema ins neue Jahr einsteigen, durchhalten mit ungeteiltem Herzen? Eigentlich braucht man doch an einem Neujahr ein bisschen anderen Akzent. Dieser 1. Januar hat so das Flair des Unberührten, des Schönen, des voll von Hoffnung Stehenden, mit allem so, was er dazugehört. Und jetzt haben wir da einen Textabschnitt gelesen aus 1. Samuel 22. Ein Textabschnitt, wo ich ja schon vom Lektor gefragt wurde, ob ich das wirklich gelesen haben will, weil das so gar nicht so was Besonderes ist. Es ist so eine kleine Episode aus einer langen, langen, dramatischen Phase im Leben des David. Gar nicht so schön, gar nicht so neujahrsmäßig, eher ziemlich durchschnittlich, was da abläuft. Ja, wir kommen tatsächlich in dieser Serie über David und sein Herz heute Morgen an diese Passage, wo das Thema ist, wie David durch diese verrückten vielen Jahre hindurchgekommen ist, in denen er sich einer permanenten Auseinandersetzung mit dem Saul fand. Saul, der noch bestehende König, von Gott schon auf dem absteigenden Ast gesetzt. Er, David, gesalbt, 1. Samuel 16, am Start gewesen. Und jeder dachte, wenn man nicht schon die Geschichte kennt, jeder dachte, das geht jetzt ratzfatz, irgendwann kriegt der Saul seinen Herzinfarkt, zack, weg, David rein, wunderbar. Nein, Gott macht das nicht. Es geht eine lange Zeit, wir können nur schätzen, wie viele Jahre das waren. Jahre das waren, in denen der David auf der Flucht war und ununterbrochen ununterbrochenen Spannung lebte, was sein Leben ausmacht. Und einen kleinen Textabschnitt, den haben wir tatsächlich heute Morgen gelesen in 1. Samuel 22. Das heißt, es ist ein Text, der ist eher von Belastung, von Schwierigkeiten, von Not, von Spannung bestimmt. Und gerade das macht ihn für einen 1. Januar so gut, so hilfreich, so von Gott tatsächlich bestimmt. Denn der Gedankengang ist, was bekomme ich denn ich, in dessen Leben Jesus Christus eingezogen ist, in mein Herz eingezogen ist, in ihr, in dein Herz eingezogen ist. Was bekomme ich denn für dieses neue Jahr? Was bekomme ich für 2025? Was wird gelten in diesem Jahr, wenn ich weiß, Jesus Christus regiert in meinem Herzen? Er ist in mein Herz eingezogen. Er übernimmt die Leitung. Und wenn wir das vom Alten Testament hier von David und von Jonathan uns anschauen und von der Passage in der Auseinandersetzung mit Saul, dann merken wir, dass zuallererst wir etwas ganz Erstaunliches sehen, wie Gott von seiner Seite auf das Leben des David schaut. Das ist das eine. Wir kriegen einen Einblick in die Vorgehensweise Gottes mit uns. Das ist ja hilfreich für uns, wenn wir wissen, wie Gott mit uns vorgeht. Und das zweite ist, dass wir umgekehrt erkennen, wie David dann tatsächlich seine Lage wahrnimmt und wie er auf seine Lage reagiert, was dieser Mann tut. Und dann entdecken wir, wie Gott sich um diesen David kümmert. Also eine Perspektive von Gott auf den David. David, der die Lage beurteilt, und umgekehrt zum dritten Gott, der dem David dann zur Seite steht. Wir können es neutestamentlich formulieren, oder wir wollen es neutestamentlich natürlich formulieren. Für uns ist die entscheidende Person, die unser Leben eingezogen ist, Jesus Christus. Er ist in unser Leben eingezogen. Und er ist der, der dieses Jahr 2025 bestimmen soll. Ganz klar, ganz, ganz eindeutig. Und deswegen nehmen wir jetzt das wahr und gucken, was sagt uns dieser Text, was für uns neutestamentliche Gemeinde gilt, was gilt für 2025. Für 2025 gilt als allererstes eine verstärkte Jesus-Konzentration. Eine verstärkte Jesus-Konzentration. Wie findet die statt? Wie wird das in diesem Jahr stattfinden, dass in deinem, in eurem, in meinem Leben eine verstärkte Konzentration auf Jesus erkennbar ist? Das ist natürlich jetzt hier in diesem Text hochinteressant verpackt. Denn wir würden natürlich äußerlich sagen, das Leben des David ist zurzeit richtig bescheuert. Es ist einfach nicht schön, so zu leben, wie David lebt. Man müsste eigentlich mit ihm noch mal sprechen. Er hat das nicht sauber entwickelt. Er muss mit seinem Therapeuten, seinem Mentor, noch mal ins Detail gehen, dass er da ein paar Eckdaten anders stellte. Das kannst du so nicht lassen. Du musst versuchen, aus diesen Welten herauszukommen. Nein, David kommt nicht raus. David ist mittendrin in einer Spannung, einem ganz bescheuerten, schwierigen Zustand, einem beengten Zustand, einem aus der Sicht von damals sinnfreien Zustand. Was soll das ganze Theater? Du hast mir diesen Samuel geschickt, du hast mich gesalbt, du hast mich auf diesen Weg gestellt und jetzt hänge ich hier rum, werde verfolgt wie der Staatsfeind Nummer 1, kann überhaupt nicht sehen, dass das irgendwann mal aufhört. Der Saul, der lebt fröhlich und glücklich und ich habe die größten Probleme und gehe einen völlig verrückten Weg. Und ich gehe noch nicht einmal gut, wenn ich ihn wenigstens gut gehen würde. Aber ich stolpere, ich bin verzweifelt, ich lade Schuld auf mein Leben. Diese ganze Passage ist äußerlich gesprochen eigentlich richtig, richtig doof. Nicht das, was man planen würde, wenn man sagt, was ist die Skizze für 2025? Dann würde man ganz bestimmt nicht das planen, was David hier gerade erlebt und was seinen Alltag bestimmt hat über Wochen, Monate und tatsächlich auch Jahre. Das ist die äußere Sicht. Die innere Sicht, die Perspektive Gottes für das Leben von David sieht komplett anders aus. Das ist das Verrückte. Gott sieht den David an und sagt, läuf bestens. Läuft richtig gut. Wow, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist eine richtig gute Passage. Und der Endverbraucher sagt, was soll das? Was soll das? Kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kommen wir auf ein ganz wesentliches Thema. dass wenn Jesus in dein Herz eingezogen ist, wenn Jesus in mein Herz eingezogen ist, dann wird er keinen von uns so lassen, wie wir sind. Keinen. Er wird in jedem Leben eines Menschen, in dessen Herz er eingezogen ist, wo er mit am Tisch sitzt, wo er die Leitung hat, wo er der Bestimmer ist, er wird kein Leben so lassen. Er hat in jedem Leben, das er eingezogen ist, ein Ziel, dass er die maximal wichtigste und bedeutsamste Person wird. Er will tatsächlich real Nummer eins sein, nicht nur nominell irgendwo mit am Tisch sitzen, sondern er will, dass er Nummer eins wird. Und das schafft er durch einen Vorgang, den wir, nicht erschrecken, ich weiß, es ist 1. Januar, den wir am allerbesten beschreiben mit Erziehung. Schock, ich weiß, aber hilft es nichts, muss ich durch. Also, Erziehung. Man kann von der Bibelstellenlage her sich einmal auf das Buch der Sprüche beziehen. Da können wir nachlesen im Buch der Sprüche, gleich in Kapitel 3 wird es entsprechend beschrieben. Mein Sohn, bitte verwirf die Erziehung des Herrn nicht und sei doch jetzt nicht ungeduldig, wenn er dich erzieht. Denn wenn der Herr dich lieb hat, dann wird er dich auch erziehen. Und das nimmt erstaunlicherweise im Neuen Testament wortwörtlich als Zitat der Hebräerbrief im 12. Kapitel auf. Der Hebräerbrief sagt zu dieser Gemeinde im Hebräerbrief, und die war richtig mühsam unterwegs, die war wirklich nicht so oberflächlich unterwegs, die hatte es schwierig, die war inzwischen auch in Stolpern geraten, die hatten auch keine Lust mehr, die hatten gar keinen Bock mehr, mit diesem Jesus zu leben. Und denen sagt er, wie, ihr wollt schon aufgeben, läuft alles bestens, ihr werdet erzogen. Ist alles gut, ist alles richtig. Das heißt, diese Sicht, die Gott hat auf mein Leben, ist eine ganz andere, als die ich habe. Oder die Menschen haben könnten, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Gott sagt, du gehörst zu mir. Gott sagt, ich bin in deinem Herz. Gott sagt, ich bin Nummer eins. Ja, dann fange ich mal an mit meiner Arbeit. Und meine Arbeit bedeutet, ich werde dich erziehen, ich werde dich prägen, ich werde dich bestimmen und ich werde es hinkriegen, dass ich in deinem Leben Nummer eins werde. Die Arten, wie Gott das macht, im Leben eines Menschen Nummer eins zu werden, die Methodenvielfalt ist genial. Gott hat so unterschiedliche Methoden. Und eine Methode ist die, die er hier anwendet bei dem David. Nämlich die Methode, dass der David gar nicht mehr ohne seinen Gott leben kann. Um zu überleben in dem ganzen Mist, braucht er seinen Gott. Oder neutestamentlich gesprochen, ohne Jesus schaffe ich diesen Tag nicht. Und dann sagt Jesus, das ist ja ein gutes Ergebnis. Dann wird ja am Ende des Tages eins dastehen, dass ich in diesem Tag bestimmend war. Dass du dich auf mich konzentrieren musst, dass du dich auf mich fokussieren musst, dass du weißt, ich überlebe das Jahr 2025 nicht, ohne dass nicht Jesus Christus, mein Gott, der in mein Herz eingezogen ist, jeden einzelnen Tag mit mir bewältigt. Meine Rahmenbedingungen sind so doof. Mein Druck ist so immens, meine Spannung, die ich stehe, die kann ich eigentlich gar nicht aushalten, wenn ich nicht diesen Jesus habe. Und Jesus steht daneben und sagt, guter Effekt, dann ist etwas gut gelaufen. Dann erleben wir in deinem Leben, dass eine enorme Konzentration stattfindet. Und ihr wisst, dass wenn ich mich auf etwas konzentrieren muss, hat das einen starken Effekt. Ich kann mich auf viele Dinge gar nicht mehr fokussieren, weil ich gar keine Kraft mehr habe. Gar keine Fähigkeit, gar keine Zeit, gar keine Lust. Ich muss mich ja auf das eine einlassen. Und deswegen passiert in einem Menschenleben, auf dem Druck ist, auf dem Schwierigkeiten ist, erstaunlich viel Gutes. Weil nicht nur sündiger Kram, das sowieso, aber auch viel Zweit-, Dritt-, Viertrangiges plötzlich nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen kann. Weil das bisschen, was ich an Kraft und Möglichkeiten habe, muss ich auf das ausrichten, was jetzt gerade von meinem Gott in mein Leben gegeben ist. Und wieder entsteht ein erstaunlicher Effekt. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich auf Jesus ausrichten. Und deswegen entdecken wir etwas Hochinteressantes im Leben des David. Im Leben des David erleben wir, dass diese Phase, die so doof war, die späteren Phasen waren viel schöner. Krönchen, Palast, Geld, Macht, alles da. Die Phase war doof. Dass genau diese Phase, die er da gemacht hat, die macht David zu David. Die macht David zu David. Nachher mit dem Krönchen rumkennen, das bringt's nicht mehr. Aber das, die Jahre, die Sauljahre, die bringt's. Die Sauljahre, die bringt's. In der Zeit sind eine Vielfalt von Psalmen entstanden. In der Zeit. Warum? Das ist sofort nachvollziehbar. Weil das die Zeit war, wo David ununterbrochen zu Gott rennen musste. Ununterbrochen. Wie soll der Mann überleben? Wie soll der Klarheit kriegen? Wie soll den Weg finden? Er wurde quasi hingequetscht, hingeschoben, hingezogen. Nimm welches Verb doch immer willst. Und ist dadurch auf eine Konzentration zu Gott gestoßen. Sein ganzes Leben ist immer stärker ausgerichtet worden auf seinen Gott, auf diesen Jesus, neutestamentlich gesprochen, der ihn am Überleben hielt. Das wird mit Jesus in 25 passieren. Wenn du Jesus an deinem Tisch hast, wenn du Jesus in deinem Herz hast, wenn dieser Jesus der Bestimmende ist, dann wird er das hinkriegen wollen, durch welche Methoden auch immer, unter anderem durch die, dass gerade durch Druck, gerade durch Schwierigkeiten, gerade durch bescheuerte Umstände der lebendige Gott umso deutlicher für dich zur Mitte, zum Überlebenselixier wird, zur einzigen Chance, deinen Tag tatsächlich zu bewältigen. Und so sehen wir einen David in diesen Jahren in der Höhle sitzen, wie bescheuert. Wir sehen ihn, dass er hektisch rumrennt, weil er panische Angst hat. Wir sehen ihn völlig verzweifelt, weil er denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wir sehen ihn gar nicht so schön, gelassen, freundlich, sondern wir sehen ihn tatsächlich einer ganz großen Spannung und großen Druck. Und in dieser Spannung, in diesem Druck, Konzentration auf Jesus. Gutes Ergebnis in 25. Gutes Ergebnis in 25. Dass Gott in deinem, in meinem, unserem Leben, auch durch Umstände, die wir nicht gebucht haben, die wir nicht haben wollten, auf die wir nicht scharf sind, die sich nicht ändern, er es hinkriegt, umso mehr für uns zur Mitte unserer Existenz zu werden. Ja, ich habe euch vorhin zugemutet, ein uraltes Neujahrslied zu singen. Ich weiß. Und sprachlich, ja, ich weiß. Das Ding ist 300 Jahre alt. Dafür hat es gut gehalten. 300 Jahre alt. Und der Mann, der das geschrieben hat, ist ein Pfarrer in Schlesien gewesen. Und dieser Mann ist voll reingerauscht in seinem Pfarrdienst in die Zeit der Gegenreformation. Das war nicht lustig, das war nicht locker. Sein ganzes Leben lang im Gegenwind leben. Irre, komplett irre. Und in dieser Zeit ist was passiert? In dieser Zeit hat der Mann wirklich rund 1000 Lieder geschrieben. 1000 Lieder geschrieben. Die hätte er nicht geschrieben, wenn er irgendwo als Hofprediger ganz oben ein bisschen Königsluft geschnuppert hätte. Aber weil in der Gegenreformation in Schlesien hing und jeden Tag überleben musste, fand eine Konzentration statt auf Jesus. Und der wurde für ihn zur Losung. Jesus soll die Losung sein. Und so hat dieser Mann überlebt. So hat dieser Mann überlebt. Und weil Gott so großartigen Erfolg damit hatte, ich sag's mal ein bisschen, es klingt ein bisschen makaber, aber denkt mal drüber nach, hat er dann noch gelähmt und erblindet. Und indem der Mann gelähmt, erblindet, gegenreformatorisch unterwegs gewesen ist, ist in seinem Leben ein Segen entstanden. Wahnsinn. Raus aus der Oberflächlichkeit, raus aus locker, easy, leicht, ist ein Format entstanden in diesem Mann. Und wo wir noch nach 300 Jahren merken, wow, das hat Stil. Da mag die Vokabel alt sein, aber da ist was dahinter. Und dann sagt uns dieser Mann für 25, Jesus. Jesus soll die Losung sein. Das ist der Name. Das ist das Programm für dieses Jahr. Egal, ob du 5 bist und eine Etage tiefer im Kindergottesdienst sitzt oder 15 oder 50 oder 85. Jesus. Jesus soll die Losung sein. Das wird dir das Jahr 25 bringen. Eine enorme Konzentration auf Jesus, manches Mal durch Methoden, auf die wir nicht besonders scharf sind. Sein. Das andere ist natürlich, dass wir in diesem Text entdecken, dass das Jesus-Vertrauen in 25 wachsen soll. Das Jesus-Vertrauen soll wachsen in 25. Und wenn wir hier jetzt den David uns anschauen, dann stehen wir vor dem Leben des David. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bewundere ihn. Ich bewundere ihn. Ich habe eine Passage euch vorlesen lassen, die wirklich bewundernswert ist. Wir haben den Eindruck, der Mann hat hat noch die Führungskraft, er hat noch eine Klarheit, er weiß, was zu tun ist. Er sieht die Schwierigkeiten, er sieht Saul strategisch mit seiner Verfolgungstruppe kommen. Er geht in die Höhle Adullam, dort kommt seine Großfamilie zu ihm und dann hat er einen riesen Trupp von Personen, die um ihn herum sind, muss man vorstellen, mit 400 Mann unterwegs sein, kommt der Wahnsinn. Also irre und nicht irgendwie nur strategisch unterwegs, sondern die müssen versorgt werden, die müssen gelenkt und geleitet werden, aber der David scheint das im Griff zu haben. Und dann trifft er eine Entscheidung, er trifft eine ganz wichtige Entscheidung. Er geht mit seiner Großfamilie aus dem Kerngebiet von Juda heraus. Er will nicht mehr so nah bei Saul sein. Logisch gedacht, er möchte Abstand haben. Wo geht man hin, wo geht man hin, wo gehe ich hin? Ah, er erinnert sich, seine Urgroßmutter, seine berühmte Urgroßmutter, die war doch Moabiterin. Also zurück zur Verwandtschaft, auf die andere Seite. Und dann ist er auf die andere Seite nach Moab gegangen und hat dort beim dortigen König Asyl erbeten, verwandtschaftliche Rechte eingeklagt. Und tatsächlich, er konnte dort deponiert werden. Die Familie hat dort überlebt. Und dann sagt er diesen Satz, einen großartigen Satz. Ich finde bewundernswert. Bitte, bitte lass meine Familie hier leben. Und dann heißt es, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Das ist ja ein unglaublicher Satz. Er gibt ja damit zu, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, aber eins weiß ich, Gott wird das Ganze regeln und richten, er wird es in der Hand haben, er macht das. Wenn du diese Passage liest, da kannst du nur staunend dastehen und sagen, was für ein Mann, was für ein Glaube, was für eine Festigkeit, was für eine Entscheidungskraft, diesen bescheuerten Weg so tatsächlich zu gehen. Ja, das ist ein David, wie wir ihn lieb haben, nicht wahr? Wunderbar. So ist unser Held, baut ein Podest, stellt ihn drauf, guckt ihn euch an, das, so wollen wir leben, so wollen wir glauben. Jetzt, ihr ahnt es schon, ihr ahnt es schon. Das ist ja nur ein Text, ein einziger Text. Und jetzt ist das bei dem David so furchtbar gemischt. So furchtbar gemischt. Einmal gucken wir auf ihn und denken, oh, David, wenn ich so wäre wie du. Wenn ich in so einem Druck und so einem Prass und so einer bescheuerten Lage so dastehen könnte und sagen könnte, ich werde dann schon sehen, was der Herr mit mir vorhat, bis dahin machen wir das jetzt so und geht er vertrauensvoll durch und bah, war ja. Und dann wenig später steht man neben ihm und sagt, was machst du denn jetzt? Kannst du nicht machen. Wenig später sitzt er da wie ein Häufchen Elend in so einer blöden Höhle. Schreibt unter 42. Psalm, denkst, da, wo bist du? Hallo, aufwachen, glauben, hinstehen, rauskommen aus der Höhle. Und David sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig verzweifelt. Gott hat mich verlassen, ich werde vor die Hunde gehen, das klappt alles gar nicht mit mir. Natürlich, es war ja auch absolut bescheuert, was der Mann alles erlebt hat. Lest nach, Stoff genug, Kapitel für Kapitel. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann auf der einen Seite der dastehen und sagen, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird? Und auf der anderen Seite steht er da und denkst, ach du Schande, warum hat man das in die Bibel reingeschrieben? Sehr peinlich, so einen verzweifelten Glaubensheld dazu haben. Und genau diesen Mischmasch, den hassen wir, richtig? Nein, das will ich doch nicht sein. Will dir doch auch nicht. Wenn du morgens aufstehst, willst du nicht sein, Herr, heute möchte ich mal ein bisschen verzweifelt sein. Heute möchte ich mal Depri sein. Heute möchte ich mal lustlos sein. Das ist doch nicht euer Ding. Sondern du stehst auf und denkst, Jesus mit mir, ein Tag in Power. Jesus mit mir, der volle Glanz. Jesus mit mir, ein Sieg nach dem anderen. Teufel, komm her, ich bin bereit. Nein, das ist eben genau nicht der Fall. Du bist eine ganz bescheuerte. Die meisten von uns, es gibt ein paar ganz seltene Ausnahmen, aber die meisten von uns sind bescheuerte Mischungen. Ganz bescheuerte Mischungen. Und das wahrzunehmen, ist doch eine riesengroße Hilfe. Das zu schnallen, ist doch ein riesengroßer Segen am Anfang eines Jahres. Und jetzt kommt noch dazu die Erkenntnis, dass man jetzt nicht die Botschaft hören wird, wird man nie hören in der Bibel und auch nicht hoffentlich in der Lehre, dass man quasi jetzt die Phasen der Depression, des Trundenseins, des Schwierigen quasi minimieren sollte, um die Phasen des Sieges und der Herrlichkeit und der Großartigkeit optimieren. Also versuche mit deinem Begleiter möglichst rauszukommen aus den dunklen Phasen und maximal in den hellen Phasen dein Leben zu leben. Ich muss dich enttäuschen, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Der Fortschritt deines Lebens mit Jesus in deinem Herzen ist nicht, dass du fortan von einem Sieg zum anderen schreitest. Dass du von fortan von einem tollen Tag zum nächsten tollen Tag marschierst. Sondern der Fortschritt in deinem Leben ist, dass du begreifst, dass der gleiche Gott, derselbe Gott, da ist, wenn du top bist und da ist, wenn du Schrott bist. Da ist, wenn alles super läuft und du einen Sieg nach dem anderen einfährst und dann auch da ist derselbe Gott, wenn du ganz unten bist, ganz bescheuert und noch in deinem eigenen Sift dich rumdrehst. Das ist die Erkenntnis. Oder, um es noch pointierter zu sagen, Vertrauen geschieht da und da. Vertrauen ist nicht etwa nur die Passage, wo ich gut bin, wo ich mich toll finde, wo ich dastehe und sagen kann, wow, Herr, schon toll, was aus mir geworden ist. Sondern Vertrauen geschieht immer, 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 immer. Glaub mir, dein Vertrauen zu Gott im größten Siff ist dem lebendigen Gott genauso wichtig wie dein Vertrauen in deiner tollsten und herrlichsten Stunde. Bei einer Person im Neuen Testament kann man das daneben stehend begreifen. In Matthäus 14 wird uns erzählt, wie Jesus seine Jünger ins Boot schickt. Und dann lässt er sie laufen in eine bescheuerte Nacht hinein. Auch so eine pädagogische Maßnahme. Nein, auf jeden Fall. Er lässt sie in eine Nacht reinlaufen. Und dann taucht er selber auf. Er selber taucht auf. Ach toll. Jesus ist da. Und du spürst, wie diese Power von Jesus einen der Jünger einer ganz besonderen, elementaren, direkten Weise erreicht. Und dieser Jünger hat nur ein Reaktionsmuster. Das Reaktionsmuster bei diesem Jünger war, ich muss was machen. Also das sind ja verschiedene Reaktionsmuster. Bei dem Jünger war immer so, wenn ihm was er gepackt hat, musste er was tun. Entweder reden oder handeln. In diesem Fall wollte er handeln. Und dann steht Petrus auf diesem Boot auf und die anderen elf denken, oh Mann, Petrus wieder. Aber er steht auf. Draußen auf dem See steht da Jesus rum. Irre. Und dann kommt tatsächlich dieser Petrus und sagt zu diesem Herrn, lass mich zu dir kommen. Was für ein Wahnsinnssatz. Hättest du ja nie gesagt, ich auch nicht. Also auf jeden Fall, er sagt diesen Satz. Und tatsächlich, der Petrus steigt auf diesem Boot. Dieser Schwung übers Boot auf die andere Seite, auf das Wasser, als wäre das mal so eben eine kleine getierte Straße und geht auf dem See Genezareth auf Jesus zu. Das wollen wir, sei ehrlich, das willst du. Das sind deine Stunden. Herr, siehst du, wie ich dir vertraue? Siehst du es? Bin ich gut? Und ihr wisst, ein Vers später, Wahnsinn, der gleiche Typ, den wir gerade noch bewundert haben, der gleiche Typ schmiert einen Vers später ab. Herr, ich versinke. Ja, wie? Ich bin am Ende. So, und jetzt ist genau das. Was ist Vertrauen? Beides. In deinem Namen, Herr, aus dem Boot raus. Und der Hilfeschrei in meinem ganzen Versagen, meiner ganzen Erbärmlichkeit ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Ich weiß, dass du auf diese zweite Sorte von Vertrauen nicht scharf bist. Aber diese zweite Sorte von Vertrauen gehört in gleicher Weise dazu wie die andere Sorte. Im Jahr 2025 wird Gott dich und mich Vertrauenswege führen. Ja. Kannst dich darauf verlassen. Es werden ganz unterschiedliche Vertrauenswege sein. Es werden nicht nur Vertrauenswege sein wie hier in 1. Samuel 22, wo ein David dasteht und sagt, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Selbstverständlich, mein Gott, vertraue ich dir. Ich schicke mal eben meine Familie ins Asyl, gar kein Problem. Schaffen wir alles, kriegen wir locker hin, irgendwann wird sich alles klären. Und dann sitzt derselbe Mann in der Höhle Adullam und klagt und fleht und betet zum lebendigen Gott. Beides. In deinem Herzen ist Vertrauen. Dann, wenn an dem Schreibtisch deines Herzens großes Glück und Ekstase besteht über die Gegenwart von Christus im Heiligen Geist in deinem Leben. Und dann, wenn an dem Schreibtisch deines Lebens Riesenverzweiflung besteht, dann ist immer noch das die entscheidende Währung, das Leben. Ich vertraue dir. Ich finde es bescheuert, ich habe Angst, ich bin am Ende, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das wird in 25 sein. Ihr werdet getroste Tage erleben und ihr werdet verzweifelte Tage erleben. Ihr werdet vor Glück fast platzen und ihr werdet in Angst fast untergehen. Ihr werdet in Reinheit den lebendigen Gott in Heiligkeit preisen und ihr werdet euch tief schämen über eure Sünde. Und in allem gilt, ich vertraue dir. Herr Jesus, ich vertraue dir. Vergesst es nicht. Nicht nur auf der hellen Glücksseite, der strahlenden Vertrauensseite, sondern auf der notvollen, belasteten, angstvollen, sündigen Vertrauensseite. Ich vertraue dir. Jesus vertrauen. Das ist das Jahr 25. Und deswegen merkst du, es gilt, egal ob du 5 oder 15, 15 oder 85 bist, Jesus, Jesus, Jesus soll die Losung sein. Und neben dieser Jesus-Konzentration mit seiner eigenartigen Methodenkraft und neben dieser Jesus-Vertrauenswahrnehmung, wie sieht das aus, mein Vertrauen? Wie sieht mein Vertrauen aus? Wie unterschiedlich kann es aussehen? Geht natürlich in diesem Text etwas Wunderschönes Drittes. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich gerade diese paar Vers aus der Vielfalt der Kapitel, die man mir heute Morgen hier zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt hat, gerade diese paar Verse ausgewählt hat. Denn da findet ja eine enorme, neutestamentlich gesprochen, Jesus-Erfahrung statt. Das Jahr 2025 wird voll sein von Jesus-Erfahrung. Was erlebt nämlich dieser da? Was erlebt er? Der erlebt, dass in seinem ganzen Kopf, seiner ganzen Planung, der ist umgezogen mit dem ganzen Tross nach Moab, die Familie ist dort geparkt, der ist mit diesen 400 Mann unterwegs. Alles scheint zurzeit so weit klar zu sein. Er hat die Dinge im Griff. Und David ist ein Mann, der die Dinge im Griff haben will. Das ist kein Weichei. Und jetzt heißt es plötzlich hier, und dann kam der Prophet Gad zu David. Hast du es gelesen? Wenn du jetzt überlegst, wo kommt der jetzt plötzlich her, dann muss ich dir recht geben, keine Ahnung. Keine Ahnung. Erstes Auftreten, bam, Gad. Wir wissen nichts vorher, wir wissen nachher, das lassen wir jetzt weg. Aber es ist einfach plötzlich da. Plötzlich ist Gad da. Wer ist Gad? Wir wissen es nicht. Eine von diesen berühmten prophetischen Stimmen. Eine von diesen Wunderereignissen Gottes, dass der David mitten in seinem bescheuerten Leben, das er leben muss, mitten in diesem Leben, das schönste Geschenk überhaupt bekommt, das man bekommen kann. Nämlich, dass Gott zu ihm redet. Boah, David, hast du es gut. David, hast du es gut. Versteht ihr? Der sitzt immer noch in Moab. Es ist immer noch bescheuert. Saul ist immer noch da. Aber jetzt tritt mit Gad das Wort Gottes in das Leben dieses David hinein. Das entscheidende Geschenk, das Geschenk, was der David machen darf, ist Worterfahrung. Gott redet zu mir. Das ist ein Riesenvorteil von Ihnen, von dir, von mir für dieses Jahr. Dass wir das wissen, dass der lebendige Gott willens ist und tatsächlich schon die Ereignisse vorbereitet hat, in denen er die Gads unterschiedlicher Sorte in dein Leben hineinschickt. Mit seinen Worten in deiner Existenz ankommt. Ist ja unglaublich. Unglaublich. David ist nicht nur der, der selber nachdenkt. David ist nicht nur der, der strategisch überlegt. David ist nicht nur der willensstarke, führende Kopf hier, sondern David ist der, der Wort Gottes in seine Biografie hineinbekommt. Das ist 25. Ich weiß nicht, was du für 25 erwartest. Ich weiß es nicht, aber eines erwarte ich. Für mich, für dich, für sie, für uns, dass Gott seine Gads schickt. Dass Gott seine Worte schickt, dass er dieses Wunder nicht abreißen lässt, dass wir ihn erfahren in den Worten, die er in unser Leben hineinspricht. Das sind die Highlights von 25. Wenn ihr wisst, jetzt hat Gott mal so einen Guard vorbeigeschickt. Und die Guards heute sehen ganz unterschiedlich aus. Die Guards von heute können Ehepartner sein. Warum sagt sie mir jetzt gerade das? Und beim scharfen Nachdenken entdeckst du, könnte Gottes Geist gewesen sein. Die Guards von heute kann Hauskreisleiter sein, kann ein Brief sein, kann eine stille Zeit sein, kann ein Gottesdienst sein, kann eine Predigt sein, kann ein Buch sein, alles Mögliche, wo Gott über seine Guards, sein Wort in dein Leben hineingibt. Ist ja phänomenal. Der David darf Erfahrung machen und die Grunderfahrung neutestamentlicher Gemeinde ist Worterfahrung. Die Grunderfahrung neutestamentlicher Gemeinde ist Worterfahrung. Gott redet mit mir. Das ist es. Das ist es. Und das Zweite ist natürlich hier, dass in dem, was er da für eine Worterfahrung macht, man denkt, das ist ja erstaunlich. Gott kann ganz unterschiedliche Sachen sagen. Hier sagt er ihm, du David, das mit Moab war eine nette Idee, aber will ich nicht. War doch jetzt gut. Habe ich doch klug gemacht. Ich habe meine Family da geparkt. Das ist doch alles bestens. Sehr viel Abstand zu Saul. Alles okay, Gott. War eine gute Idee von mir. Gott sagt, nee, finde ich nicht. Nein, die war nicht falsch, aber ich will sie nicht. Ich will nicht, dass du da bleibst, sondern geh bitte jetzt in, er sagt noch nicht mal bitte, geh ins Land Juda. Gott muss nicht bitte sagen. Also geh ins Land Juda. Und ich sage, nee, mein Gott, das geht doch nicht. Du weißt doch, wer in Juda ist. In Juda ist Saul. Du führst mich wieder in die Problemzone zurück. Ja. Das wird schwierig. Ja. Das will ich nicht, weiß ich. Geh nach Juda. Ansage des lebendigen Gottes an der Stelle. Macht Gott nicht immer, aber an der Stelle sagt er ihm, das will ich so für dich. Zieh dich nicht zurück, geh nach Juda. Zeig dich. Und dann kommt ja gleich die Konsequenz. Lies weiter und du merkst, mein Gott, bist du wirklich der Überzeugung? Gilt Psalm 32 noch? Denn David später gebetet hat, ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, der gilt. Mal sagte einem Elia, hau schnell ab vom König Ahab und geh ganz, ganz, ganz weit weg. Und mal sagte einem David, komm schön zurück und geh mitten rein in die Soße. Worauf kommt es also immer an, dass ich höre, was dieser lebendige Gott tatsächlich zu sagen hat. Und dann hat der Gehorsam, den ich dann praktiziere, siehe Elia, siehe David, solche und solche Folgen. Und tatsächlich erlebt dieser David die Gegenwart Gottes in seiner Existenz, indem er ihm zuhört. Und ihr ahnt schon, das wird 25 euch bestimmen. Das wird 25 euch bedeuten. Ihr werdet Jesus-Erfahrungen machen. Und die Jesus-Erfahrungen, die ihr machen werdet, sind im Konzentrat Worterfahrung. Und deswegen, ja klar, muss ich gucken, dass ich die Guards entdecke. Wo stellt Gott seine Guards hin? In meiner stillen Zeit, in meiner Gemeinde, in meinem Beziehungsfeld. Wo sind diese Stimmen meines Gottes, mit denen er in mein Leben seine rettenden, bewahrenden, steuernden, lenkenden Worterfahrungen mir gibt? Sie ahnen es doch. Tatsächlich. Egal, ob sie jetzt 5 oder 15, 50 oder 85 sind. Jesus soll diese Losung sein. Und wenn Jesus die Losung ist, dann wird er uns solche Erfahrungen schenken, solche wunderbaren, starken Erfahrungen. Was macht das mit meinem Herzen 25? Passiert da jetzt ja nichts Schlechtes in 25? Vielleicht anders, als ich es gedacht habe. Vielleicht dachte ich es mir leichter, cooler, glanzvoller. Aber besser? Nee, besser nicht. Besser als es hier beschrieben wird, kann es gar nicht werden. Wenn das in ihrem, in deinem Leben passiert, was wir heute Morgen thematisiert haben, Jesus soll die Losung sein, dann wird 25 ein Spitzenjahr für dich. War nicht ganz ernst. Dann wird 25 ein Spitzenjahr für dich. Dann wirst du am 31.12.25, wenn wir wirklich noch so lange durchlaufen müssen, vielleicht kommt ihr sehr wirklich früher wieder. Ich finde, 25 wäre ein gutes Jahr für die Wiederkunft Jesu, aber nur mein persönlicher Wunsch. Also, wenn wir weiter durchlaufen müssen bis zum 31.12.25, dann wäre ja am Ende dieses Jahres Jesus dir viel, viel wichtiger geworden. Wäre das schlimm? Es fände als eine Konzentration, eine Fokussierung auf Jesus statt. Du hättest vielleicht ein paar Dinge verloren unterwegs, die jetzt nicht mehr so wichtig und so wesentlich sind. Weg damit. Aber du wärst am Ende von 25 glücklich, weil du sagen musst, Herr Jesus, als ich am 1.1. startete und jetzt am 31.12. angekommen bin, ich danke dir, dass du mir so wichtig geworden bist. Du hast vielleicht bescheuerte Methoden angewandt, also aus meiner Sicht, aber ich muss zugestehen, du hast es gut gemacht. Du bist mir wichtiger geworden. Es ist doch ein wunderbares Jahr. Wenn du am 31.12. dieses Jahres sagen kannst, Herr Jesus, ich habe ein ganz klein wenig mehr begriffen, was es heißt, dir zu vertrauen. Nicht nur diesen hochlackierten Superszenen, sondern auch in ganz viel bescheuerten, doofen, notvollen, schamvollen Phasen. Und habe erlebt, dass das das Extrakt meines Lebens ist, egal ob ich oben oder unten bin. Ich vertraue dir. Wäre doch nicht schlimm. Und wenn du am Ende von 25 dastehst und sagst, Herr Jesus, boah, du bist mir durch deine Gats unterschiedlicherweise in mein Leben hineingetreten. Ich habe dich erfahren, dein Wort. Ihr merkt, ihr habt ein Spitzenjahr vor euch. Mit Jesus Konzentration, mit Jesus Vertrauen und mit Jesus Erfahrung. Also, dann lassen wir diesen alten stesischen Pfarrer doch nochmal zu Wort kommen. Ja, ein bisschen komisch in seiner Redeweise, aber das stört uns jetzt nicht mehr so sehr. Der Inhalt macht's. Jesus und nur Jesus soll die Losung sein, dein neues Jahr erschienen. Jesu Name soll allein denen zum Panier, zum Schutzschild dienen, die in seinem Bunde stehen und auf seinen Wegen gehen. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du das für 25 sagen kannst, Jesus und nur Jesus. Soll die Losung sein. Gott segne dich in 25. Amen. Komm, wir beten. Herr Jesus, es ist wirklich so dermaßen egal, ob wir 5, 15, 50 oder 85 sind. Das gilt für uns alle gleich. Das ist unser Glück. Das ist unser Ziel. Das ist unser Leben. Du bist unsere Losung. Du bist das Programm. Du bist die Überschrift. Du bist das Thema. Um dich soll es gehen. Und so treten wir mit ganz großer Zuversicht in dieses neue Jahr. Weil wir nicht auf uns starren, auf unsere Möglichkeiten, sondern weil wir auf dich schauen, weil wir dich im Blick haben. Und jetzt wissen wir das. Dass du da bist und dass du das in diesem Jahr hinkriegen willst, durch Schönes und Schwieriges, dass wir uns auf dich konzentrieren, dass du uns immer und immer wichtiger wirst, dass unser Vertrauen gestärkt wird, Vertrauen, wenn wir gut drauf sind und Vertrauen, wenn wir ganz, ganz unten sind und dass wir dich erfahren und erleben können, indem deine Worte, deine Gats in unser Leben hineinkommen. Herr Jesus, wir gehen mit ganz großer Erwartung in dieses Jahr, weil es ist dein Jahr. Es ist ein Jesus-Ja. Und wenn es ein Jesus-Ja ist, dann wird es ein richtig gutes Jahr, ein Spitzenjahr. Und so dürfen wir füreinander einstehen vor dir und vor dir unserem Gott das erbitten. Das ist dieser alte Satz von Benjamin Schmolk, dass er noch einmal seine Kraft, seine Schönheit, seine Wahrheit entfaltet. Wenn wir das dir so sagen, Herr Jesus, du und nur du sollst die Losung sein für dieses Jahr. Wir beten dich darüber an, wir übereignen uns dir, wir bitten dich um deine Führung, wir bitten dich um dein gnadenvolles Begleiten. Wir geben dir alle Ehre und stellen dich und nur dich, Herr Jesus, in die Mitte. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.